beiden wichtigsten Rückmeldungen kreisen auf verschiedene Arten um dasselbe. Also sozusagen, warum kommt aus dem wirklich Guten, aus dem Wunsch, möglichst wirksam, effektiv die Nächstenliebe ins Werk zu setzen, den Notleidenden zu helfen, oder um es, damit bin ich bei einem Anruf, mit dem Wort Dietrich Bonhoeffer zu sagen, Kirche für andere zu sein. Warum kommt aus dieser Hingabe an die Nächstenliebe, an den Mitmenschen als Folge das Zudecken und Verdrängen des Gotteswortes, so wie es in dem Bild von Rembrandt so anschaulich ist, das Buch, der dicke Foliant zu Füßen des Toten und die ganze geistige Kraft, das Licht, das Denken, aber auch das Licht der Liebe und der Leidenschaft auf den Gesichtern und auf den Händen derer, die da das Geheimnis der menschlichen Hand ergründen. Also, wie kommt es zu diesem Übergang? Das andere Telefon war eben die Frage, sind wirklich die Pfarrer, in Anführungszeichen, schuld daran, dass sie ihren Beruf sozusagen ausgeliefert haben an den Sozialstaat? Hatten sie früher tatsächlich mehr Zeit, um sich der Verkündigung oder mehr Gelegenheit, um sich der Verkündigung des Gotteswortes zu widmen. Also, ich versuche das jetzt ein bisschen zu ordnen. Zunächst einmal, also die Pfarrer hatten natürlich in vergangenen Zeiten, als sie wirklich im Zentrum des Gemeinwesens standen, in der barocken Zeit, hatten sie überhaupt nicht einfach Zeit zur Verkündigung. Im Gegenteil, es geschah dort oft und wurde auch beklagt, dass sie überhaupt keine Zeit hatten, ihre Predigten vorzubereiten, dass das schludrig getan war, weil sie eben mit so viel anderen beschäftigt waren, die einen in der Landwirtschaft, sie mussten für ihre Familien durch, auf der Front die nötigen Lebensgrundlagen erwirtschaften und andere dann aber tatsächlich auch in vielen, vielen Liebeswerken. Das war vor allem in der frühen modernen Zeit dann so, als die Pfarrer sich engagiert haben, wie gesagt, für die Krankenpflege, für die, dass das gut organisiert wurde in den Dörfern, für die Armenfürsorge und so weiter. Das hat sie oft bis an den Rand ihrer Kräfte in Anspruch genommen. Und da blieb oft für eine seriöse Arbeit am Wort gar nicht mehr so viel Zeit und Kraft. Aber was eben dort gegeben war, bei allem, was sie taten, um die Not der Menschen zu lindern oder sogar langfristig zu überwinden, bei all dem waren sie selber mit am Werk und dabei waren in den Behörden, in den Sitzungen, waren vor Ort, wenn irgendetwas in die Wege geleitet, eröffnet wurde und konnten da ihre Worte dem Volk sagen und wurden gehört. Also es ging mühelos, nicht? Also wenn zum Beispiel ein Pfarrer sich eingesetzt hat für die lokale Schule, vielleicht auch für mehr Lohn, für eine bessere Stellung, für den Lehrer oder die Lehrer und so weiter, dann war das mit viel Arbeit verbunden. Es war ein Modernisierungsschritt, aber er konnte eben, solange er selber da beteiligt war, dann auch Einfluss nehmen, dass zum Beispiel an den Schulen die Choräle gesungen wurden, die Choräle auch für den nächsten Sonntag und so weiter, dass das was Glaubensgut in dieser Form weiterging. Er konnte darauf Einfluss nehmen, wie der Religionsunterricht an den Schulen, biblische Geschichte hieß das ja, gestaltet wurde. Also so war das Soziale dort noch ganz verbunden mit dem Dienst am Wort. Aber dieses Soziale hat mehr und mehr Fachwissen, Know-how gefordert. Es hat aber auch mehr Zeit gefordert, mehr Spezialisierungen, noch mehr Spezialisierungen. Und die Pfarrer sind da zurückgetreten haben zum Teil auch aufgeatmet, gesagt, jetzt ist es auf guten Wegen, jetzt kann ich mich um etwas anderes kümmern. Aber sie wurden also sozusagen, die Entwicklungen zum Sozialstaat liefen mehr und mehr von ihnen weg und an ihnen vorbei. Das ist bis heute dann so, dass es zum Teil noch personelle Überschneidungen gibt. Manchmal sind die Pfarrer noch drin in diesen sozialen Werken. Manchmal sind sie noch personell verbunden. Für uns war das zum Beispiel so, dass in der ersten Gemeinde in Zweisimmen die Krankengemeindeschwester auch noch im Kirchenvorstand war, sodass dort die Informationen flossen. Das ist dann einfach abhängig von solchen Zufälligkeiten, von solchen persönlichen Konstellationen. Es gibt kein institutionelles, also kein zeitlich festgefügtes und wiederkehrendes mehr, in dem das Wort Gottes ohne weitere Mühe erschallen kann. Also, um es auch wieder anschaulich zu sagen, ich kann gut Seniorenferien organisieren, ich muss also dann sehr viel unternehmen und kann dann in diesen Seniorenferien, aber dort immer unter Voraussetzung, es muss irgendwie ein bisschen Ferien sein, kann ich dann Andachten halten und das Wort Gottes verkünden. Also ich muss zuerst viel Organisatorisches tun, um eine Plattform zu schaffen, auf der dann ein Moment lang das Wort in etwas breiterem Umfang gehört wird. Das sind die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die eben dazu geführt haben, wie ich gesagt habe, dass das Wort Gottes zu einer Freizeitveranstaltung geworden ist und einige wenige sich wirklich noch einbilden und sich vorstellen, sie könnten da mithalten mit der großen Konkurrenz, aber das geht eigentlich nur im freikirchlichen Kontext, weil dort ist die Freizeit eben auch der Glaube, das war schon immer so sozusagen, die freikirchlichen Gemeinschaften sind auch eben Freizeitgemeinschaften, die miteinander schöne Erlebnisse für Jung und Alt auf den Weg zu bringen und dann auch zu realisieren versuchen und so. Also man lebt für die Gemeinde und ist entweder ganz dabei oder eben nicht dabei. Und dann geht das Hand in Hand, das Organisieren der gemeinsamen Freizeit und das Verkündigen des Gotteswortes. Das ist aber in einem landeskirchlichen Kontext so kaum mehr möglich, und zwar weder in der katholischen Kirche noch in der reformierten. Das war damit gemeint. Die Pfarrer, einer meiner Vorgänger, Pfarrer Howard Eugster, ist ein sprechendes Beispiel dafür. Er war hier Pfarrer in Hondwil, hat die Not der Webersleute gesehen, hat sich wirklich um sie gekümmert, und seine Konsequenz war, dass er aus dem Pfarramt ausgeschieden ist und ganz hinübergegangen ist in die Gewerkschaftsarbeit. Und diese Gewerkschaftsarbeit, wenn man ein bisschen liest, merkt man, er hat sie getan eben wie ein Pastor. Er hat sich gerne gekümmert um die vielen Notleidenden und ihnen auch versucht, ein gutes Wort mitzugeben. Aber es war eben im grundsätzlich politisch-wirtschaftlichen Kontext, und das war an seine Person gebunden, dass er noch etwas Inhaltliches mitgeben konnte. Und mit seiner Person ist dann diese Möglichkeit weggefallen. Und so ist es auf unzähligen Gebieten geschehen. Also die Gelegenheiten, in denen das Wort Gottes verkündet werden konnte, sind kleiner und kleiner geworden. So, das merkt man zum Beispiel ganz gut dann am Bettag, dass die sozusagen soziale Verpflichtung, da dabei zu sein, weil man doch mit dem Pfarrer noch in einer Kommission sitzt oder dies oder jenes, ihm verdankt und so weiter, diese Pflichten werden kleiner und damit eben auch wieder die Gelegenheit, dass ein solcher Feiertag zum Beispiel tatsächlich Raum bietet, das Wort Gottes in die Aktualität hinein zu verkünden, sodass es gehört wird. Also das war sozusagen die Kräfte, die vom Dienst am Wort Gottes wegziehen in den Dienst am Menschen. Und ich denke, das Allergrundlegendste dabei ist eben, dass der Nächste uns näher ist als Gott. Also ihn erfahren, ihn sehen, ihn spüren, eben auch seine Nöte und da etwas tun können, tendieren wir alle dazu, das eben zu tun und uns einzusetzen für das, was da vor der Hand liegt, was sich machen lässt. Und dann entschwindet im Dunkeln der Gott, der wie er selber sagt, im Dunkeln wohnen will. Psalm 18 nicht, also der selber eben nicht ein Gott sein will, wie er immer wieder betont, dem man dienen muss mit Opfern und Feierlichkeiten und so weiter, sondern im Gegenteil da ist, um sich für uns zu opfern und uns zu dienen. Dieser Gott schwindet, weil er in all dem, was wir tun und machen können und gerne tun und machen und auch gerufen sind zu tun, in dem wird er verdeckt. Ich denke, das ist, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich zunächst einmal etwas, was Gott selber auf seine Kappe nimmt, wenn man es so sagt. Er ist selber daran schuld. Es ist seine Liebe und Güte, die immer wieder dazu führt, dass er gering geachtet wird und unter die Räder kommt, sein Wort, das Gedenken an ihn, weil er eben selber so vieles tut und so vieles auf den Weg gebracht hat, um die Menschen zur Nächstenliebe anzuleiten, zu befähigen, zu motivieren und auch ihnen die nötigen Kräfte dazu zu geben. Also bei all dem, was wir können, und das ist eben fantastisch viel, verschwindet das, was Gott nur kann und tun will, auf seine Art, die so überhaupt nicht spektakulär und so überhaupt nicht großartig daherkommt. Der sozusagen der demütige Gott wird von den, ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, den stolzen Menschen übergangen und zur Seite gedrängt und nimmt das in Kauf. So versuche ich eine Antwort auf diese Frage. Und jetzt hat mich ein Pfarrkollege aus Deutschland darauf aufmerksam gemacht, dass es ein Schlagwort gibt, das in diesem Kontext gehört, von einer Autorität, die viel, viel größer und viel hochachtenswerter ist als die meisten anderen modernen Theologen. Das ist Dietrich Bonhoeffer, der in seinem Programmentwurf für eine Kirche, die da kommen soll, also die, das hat er im Gefängnis geschrieben, Karl Barth hat später darüber gesagt, er wisse nicht, ob Bonhoeffer glücklich wäre darüber, dass man das publiziert habe, denn es sei doch noch sehr unfertig, das sind Fragmente, aber in diesem Programmentwurf, der sich, wie der Kollege sagt, ins Utopische wendet, in diesem Programmentwurf begegnet das Wort von der Kirche für andere. Kirche ist nur Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Und dort sagt offenbar Bonhoeffer selber, dass wir in der Begegnung mit dem anderen die Transzendenz, also das Jenseitige, das Göttliche erfahren. Und sogar teilnehmen am Sein von Jesus. Damit ist Bonhoeffer wieder ganz in der Mystik, auch in der Mystik des späten Mittelalters. In dem, also muss man sagen, was Luther zur Verzweiflung gebracht hat, denn Luther hat ja versucht, mit wahrhaft guten Werken der Nächstenliebe unter anderem eben die Erfahrung zu machen, wenn er das kombiniert mit ernsthafter Reue und Buße über sein Unvermögen, die Erfahrung zu machen, dass Gott ihm gnädig ist. Und er hat die gegenteilige Erfahrung gemacht. Er hat die Erfahrung gemacht, dass dieser Versuch, am Sein von Christus teilzunehmen mit guten Werken der Liebe, dass ihn das zur Selbstgefälligkeit, zum Hochmut verführt hat. Darüber ist er dann wieder verzweifelt an sich selber, wusste nicht mehr ein und aus, begann dann Gott zu hassen dafür, dass er uns falsche Versprechungen macht, dass wir eben durch das Evangelium an diesem göttlichen Sein der Liebe teilhaben können. Das ist ein falsches Versprechen, so hat es Luther erlebt und ist dann eben zu seiner Erkenntnis und seiner Bibellektüre gekommen und gesagt, da ist nicht davon die Rede, wie wir Gott gleich werden, sondern da ist davon die Rede, wie Gott uns gleich geworden ist, unsere Sünden getragen hat und uns das zuspricht durch sein Wort, das in großer Klarheit aus den Schriften des Alten und Neuen Testamentes kommt, weil da keiner ist, auch nicht einer, der gerecht ist und jeder, der gerecht ist, ist es nur, weil Gott ihn gerecht spricht. Und dieses Gerechtsprechen ist etwas, das eben von Gott kommt, in ihm wurzelt und zu ihm zurückkehrt und das darum nur der Glaube fassen und nur der Glaube bis ans Ende bewahren und festhalten kann daran. Also aus Glauben in Glauben werden wir gerecht durch das, was aus der Klarheit der Schrift zu uns kommt und nicht durch eine Transzendenzerfahrung, nicht dadurch, dass wir teilnehmen am Sein der göttlichen Liebe und für andere da sind. Das für andere Dasein ist, wie Luther sagt, eine Frucht des Glaubens. Aber sie muss unterschieden werden. Es darf nicht sein, dass sie uns zur Quelle der Gottesgemeinschaft wird und wir dann denken, wir könnten so eben mit Gott im Frieden in seiner Gnade sein, denn dann erfahren wir, dass wir in diesen Erfahrungen, also es ist die Erfahrung, dass die Erfahrung uns verführt, nicht, dass wir in diesen Erfahrungen, sei es selbstgefällig werden, sei es, wenn wir ehrlicher und kritischer sind, verzweifeln, weil wir eben doch nicht teilhaben an dem Sein von Jesus, der sich für die Sünden der Welt geopfert hat. Man muss eben unterscheiden zwischen dem, was von Gott gegeben ist und von gewirkt ist, was uns das Wort darbietet, und dem, was wir können und tun, wirklich können und tun, aber auch können und tun sollen. Das sind zwei verschiedene Lebensformen, der Glaube und das Leben und die Liebe, die wir nicht ineinander verschwimmen lassen und vermischen dürfen, denn sonst eben kommt die unsere Welt, unser Erfahren, unsere Liebe ist dann, weil sie zu nahe ist und wir sie eben erfahren und spüren, überlagert, was Gott uns gibt, drängt es ab ins Dunkle. Und dann haben wir, sobald wir realistisch realisieren, wer wir und was wir wirklich sind, verzweifeln wir, wenn wir eben nicht selbstgefällig uns einbilden, dass wir ja schon tatsächlich das Gute tun und Jesus zu den Menschen bringen und so weiter. Und natürlich ist das noch gefährlicher, wenn man wie in der moderneren Theologie üblich, eben ich habe das gesagt an dem einen Beispiel, wenn wir von Matthäus 25, 31 bis 46 die letzten Verse wegschneiden und nur noch von dem reden, was wir Menschen mit unserem Tun Christus dienen, mit unseren guten Werken, und dass er uns dafür liebt und wertschätzt und nicht mehr unheimlich damit rechnen, dass es so sein könnte, dass wir ihm begegnen und ihm nicht dienen und ihm nicht die Barmherzigkeit zukommen lassen. Noch einmal, aus solchen Ängsten, aus solchem Erschrecken musste Luther fliehen, wie er betont, allein in die Hände, allein in die Gnade Gottes, in das, was das Wort uns zusagt. Und noch einmal, eben diese Unterscheidung zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen wird verwischt in der moderneren Theologie und Kirchlichkeit. Und das, so kommt es dann dazu, dass sich eben die Pfarrer zunächst völlig richtig einsetzen für die Nächstenliebe und dass diese Nächstenliebe wie zum breiten Tor wird, wo die Menschlichkeit als das Absolute und das Totale und das Einziggültige eindringt ins Leben und sich breit macht im Leben und Gott keinen Platz mehr hat, also mit seinem Wort in diesem Leben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt geklärt habe, sonst können wir ja noch wieder telefonieren und wir können dann vielleicht irgendwo das auch einmal ein bisschen präzise noch austauschen. Vielleicht gibt es auch eine Gelegenheit, etwas davon im nächsten Mitteilungsblatt irgendwie geklärt festzuhalten. Einen richtigen Fehler in dem, was ich gesagt habe, muss und will ich unbedingt korrigieren. Noch Irenäus, von dem ich erzählt habe, war natürlich nicht ein Schüler des Evangelisten Johannes. Das geht ja zeitlich gar nicht auf. Denn auch wenn Johannes vielleicht sehr hoch betagt und spät gestorben ist, so konnte doch nicht jemand, der dann im Jahr 202 starb, ihn je persönlich gesehen haben. Das ist ein ausgeschlossen, sondern nach der Tradition ist Irenäus der Schüler des Polycarp und der wiederum ist wirklich ein Schüler des Evangelisten, also des Jüngers Johannes. So, also Irenäus ist ein Großkind geistig, also in der zweiten Generation, Abstammung vom Evangelisten Johannes, aber er ist tatsächlich der große erste Theologe, der die Denkfiguren auch der antiken Philosophie und der vielen dann gnostischen, also christlichen Lehrer und Irrlehrer und so weiter durchdrungen hat, dargelegt hat, bearbeitet hat und dagegen seine sozusagen eine sehr einfache biblische Sicht gestellt hat, eben wenn zum Beispiel, wenn Gott uns erschaffen hat, tatsächlich, dann ist es für ihn ein kleines, uns wieder ins ewige Leben zu erwecken. Wenn er wirklich die Welt in seinen Händen hat, so wie sie ist, dann ist es für ihn ein kleines, aus dieser Welt, nach seinem Maß, auf seine Art, eine neue Welt zu schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Was ist leichter, einen Menschen aus dem Nichts zu erschaffen oder einen Menschen neu zu erschaffen, den es schon einmal gegeben hat? So fragt Irenäus einmal. Also er geht davon aus, dass tatsächlich die Welt, in der wir leben, zwar eine verdorbene, von der Sünde und vom Tod verunstaltete Welt ist, aber wenn Gott die große Kunst kann, das große Werk vollbringt, diese Sünde, diese Mächte des Verderbens auf sich zu konzentrieren und mit sich in den ewigen Tod zu nehmen, dann ist es für ihn keine Kunst mehr, eine neue Welt zu erschaffen und uns Menschen neu ins Leben zu erwecken, gerecht und gut als seine Kinder. Und das alles noch einmal steht geschrieben. Es ist unmöglich, dass wir etwas davon auch nur annähernd in unserer Liebe und unseren Taten und unseren Gedanken vergegenwärtigen könnten. Es sind Gottes Hände, denen wir alle Hoffnung verdanken. Wir hoffen, dass er mit seinen Händen unsere Hände noch Gutes tun lässt, solange sie noch den Geist des Lebens haben dürfen. Und dass er sie neu erschafft mit seiner Macht, gnädig, barmherzig, also nicht nach Verdienst, sondern so, wie er es zugesagt hat. Von Liebe wegen schreibe ich euch mehr, hat Niklaus von Flüe formuliert. Und noch einmal, darum ist das das erste und wichtigste und größte Werk der Liebe, das Wort weitergeben, sei es schriftlich, sei es mündlich, das Wort, das uns die Verheißung der Gerechtigkeit bringt und der ewigen Gesundheit.